Elia Blum hier, Shoutout an den Catch Club Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit. Wir sprechen heute über nicht eine Show, sondern über drei Shows, denn wir sind im Dutzend billiger sind wir auch hier im Catch Club. Deswegen gibt es hier heute Sonderrabatt in der Dreierkombination. Und da haben wir zum einen den Mann, der wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, der weiß, wie man Indie-Wrestling richtig schreibt. Hier ist Sebastian.
Vielen Dank für die Introduction.
Hallo. Und zum anderen, er klopft seine Schnitzel wie Walter seine Chops. Hier ist Dieter.
Danke auch. Hallo.
Hallo. Und wir reden heute über den Tripleheader vom letzten Wochenende. TJP, W, DeFi und DDT, die zusammen ein komplettes Wochenende sich gegönnt haben in Seattle, Washington, in der, wie man uns mehrfach gesagt hat, in der legendären Washington Hall. Und es gab da quasi eine einzelne TJPW-Show, dann gab es eine DeFi- und DDT-Show zusammen und dann gab es den Tripleheader, DeFi, DDT und TJPW, was sie dann quasi den Triangler DTD genannt haben, also dann die Abkürzung quasi von den Namenskürzeln. Also man hat aus Abkürzungen noch mehr Abkürzungen gemacht, um es richtig verwirrend zu machen. darüber wollen wir drei heute zusammen sprechen. War viel los an dem Wochenende. Es ist viel passiert, möchte man meinen. Und leider müssen wir gestehen, dass Dieter und ich, wir haben TJPW leider aus zeitlichen Gründen nicht geguckt oder nicht geschafft. Aber Sebastian hat natürlich seine Pflicht vollends erfüllt und hat diese Show gesehen. Deswegen kann der uns auch gerne was darüber jetzt gerade mal erzählen.
Also ich muss sagen, grundsätzlich von den Tokyo Joshi Pro Shows, die bislang in den USA stattgefunden haben, war das die schwächste in meinen Augen. Mhm. Ich fand sie nicht schlecht. Es gab zwei Matches, die ich relativ gut fand. Mizuki gegen Liza Hall und Yuki Aino und Sarah Zecca gegen Mio Watanabe und Shoko Nakajima. Das waren so die beiden besten Matches für mich. Ansonsten hattest du anständige, es war ja auch insgesamt nur 6 Matches, muss man sagen. Ersten beiden Matches waren anständig. Daisy Monkey gegen Amira und Rika Tatsumi und Yuki Kamifuku gegen Wakana Uehara. Rebel Kell gegen Oka Miyamoto war okay, war auch nicht allzu lang. Aber jetzt kommt mein Hauptproblem mit der Show, und das war das Main Event. Beziehungsweise das heißt Hauptproblem. Es war nicht mal wirklich ein schlechtes Match, aber über 24 Minuten und vor allen Dingen über 24 Minuten mit Maki Ito Stick ist halt schon ein bisschen anstrengend. Man muss dazu sagen, wir hatten hier das Tag-Team von Maki Ito und Mio Yamashita. Ich weiß aber nicht, man spricht es glaube ich aus 1-to-1 million oder so, ne?
Ja, 1-to-million, genau.
Oder 1-2-Million, ja genau, also es wird ja anders geschrieben, deswegen, genau. Die bekam es zu tun mit Nicole Matthews und Vixen und ja, Vard Vixen und Mio und Maki Ito haben mir nicht so super in dem Match gefallen. Nicole Matthews und Julia Mashita tat mir fast ein bisschen leid. War immer noch solide, aber ich finde, war halt nicht so der Hammer-Main-Event und insgesamt habe ich der Show 6 Punkte gegeben bei Cage Match. Also kann man gucken, muss man aber nicht.
Ja, gut. Dann dafür dazu, also wenn man quasi eine Show überspringen sollte, dann wäre das deiner Meinung nach diese, ja?
Das war definitiv die schwächste von den drei Shows, ja.
Okay, gut. Da ging es jetzt regulär los für uns drei, nämlich mit der DDT X DeFi Show, genannt DDT in Utero. Knapp 600 Zuschauer, was sogar auch eine echt gute Zahl ist, also für so ein Doppelding finde ich das gar nicht schlecht. Kommentiert natürlich von Rich Bukini und Vedder Scott und zeitweise auch von Ethan HD, der da auch aus der Region kommt. Ist auch, ja, glaube ich, aus irgendeinem bekannten Team, meine ich, war der, ne?
Ethan HD?
Ja, vielleicht auch. Nee. Der war
die American Guns mit, sagte mir
Mike irgendwas. Santiago Nimi sagt's nichts, deswegen.
Ist auf jeden Fall bei DeFi öfters unterwegs.
Ja, dann natürlich genau. Noch in so klasse Stables wie der Natural Selection und den Sex Pistols, also gut, ich schließe den Top mal lieber wieder. los ging's quasi, ging's aber los
mit. Frage zu Ethan HD.
Ja.
Hier steht leider nicht, wann er angefangen hat zu wresteln, weil vielleicht hat er angefangen zu wresteln als Rookie, als Ethan SD und wurde dann als Profi HD.
Ich meine tatsächlich, er hat 2010 oder so angefangen, also er ist schon länger dabei.
Ja, also noch 2 Jahre, dann kann er Ethan 4K werden als Mega-Heal.
Ich liebe dich.
Du steckst an, das ist das Problem.
Das ist in Ordnung. Im Opener gab es dann Gringo Loco gegen Juni. Also dann hier wirklich DDT gegen DeFi. Das war es ja dann auch bei den meisten. Ja, nicht bei allen, aber teilweise zumindest. Mhm. Genau. Juni, also der ehemalige El Unicorn, wo sie extra nochmal betont haben, er ist 16 Jahre alt, er geht noch zur High School.
Er wrestelt schon fast 8 Jahre.
Ja, sowas hat man extra nochmal. Ich bin so froh, dass DDT keine UK-Tour macht, ey.
Junge!
Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass das eine verpasste Chance war. Es gab doch mal dieses DDT, ja?
Ja.
Dieses Projekt von denen, dass da nicht der, oder ich bin immer noch überrascht, dass da nicht der Commissioner, der General Manager so Marty Scurll war oder Velvety Dream oder so.
Paul Robinson.
Genau.
Davor kommt Travis Banks auch aus Mexiko zurück.
Hier geht ja nur noch los, ey, scheiße.
Ja, hier, Early Morning Edition im Catch Club. Wir haben die Aufnahme um kurz nach 10 gestartet.
Ja.
So fühlt sich's auch an.
Ja, so fühlt sich's auch an. Ja, möchte irgendjemand was zu dem Match sagen? Ich finde, es war ein netter kleiner Opener. Jetzt nichts Besonderes, aber war ganz nett so zum Start.
Nur 10,5 Minuten, war ganz nett zum Start. Ich sag mal so, das war ganz cool. Problem, was du gerade schon sagtest, am Kommentar ging es halt eigentlich das halbe Match drum, wie alt Juni denn wirklich sei.
Ja.
Und ob er überhaupt hier wresteln darf, wo ich mir gesagt habe, Leute, wir sind nicht in New York.
Ja, ist richtig.
Wir sind in Seattle, Grüße gehen noch an Nick Wayne. Und deswegen war das aber komplett solide. Punkt.
Ich muss sagen, ich fand das Match schon ziemlich gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ich finde auch, ein Match hat hier nochmal rausgestochen, aber ansonsten gab es so 3 Matches, die ich relativ ähnlich sehe, und dann war das bei. Ich finde, das war ein gelungener Opener und ich habe von Juni noch nicht so viel gesehen, weil ich jetzt nicht DDT verfolge, kriege schon mal mit, was da passiert, aber ich gucke es halt nicht. Hat er auch in der Niederlage einen sehr guten Eindruck gemacht. Also ich finde, das war ein gelungener Einstieg auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Es ging auch weiter, das wird hier bei Catchfish als 3 Matches gezählt. Ich würde das einfach mal irgendwie als ein Match irgendwie zusammensetzen. Also es war eigentlich geplant, dass dann Chocodino seinen Ironman-Title gegen Randy Myers verteidigt. Randy Myers hat dann aber quasi schon vor dem Match Dino eingerollt, weil das ist ja der Ironman-Teil, das heißt 24-7 Rules, ihr kennt das ja alle, den ganzen Bums. Das heißt, Randy Myers hat quasi bevor das Match offiziell gestartet ist, schon den Titel gewonnen. Hat den dann auch an Dino wieder verloren. Dann kam Yoshihiko dazu, also die T-Puppe. Und hat dann nach dem Match den Titel gewonnen. Dieter, jetzt habe ich eine besondere Frage an dich. Wie stehst du denn zu Randy Myers?
Amerikanische, dann Chocodino. Da haben sich 2 gesucht und gefunden. Absolute Legende. Ich könnte es auch ein bisschen böser formulieren. Die Jetzt muss ich aufpassen, was ich genau sage. Sein Instagram-Handle heißt auf jeden Fall schon The Weedo Hero. Das passt sehr gut. Ich sag mal so, es ist die, jetzt kommt's. Es ist die extravagante Drag-Variante von Cara Noir.
Ja, der Vergleich gefällt mir.
Aber wie gesagt, amerikanische dann Chocodino, die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Ich fand ihn lustig, also ich muss ihn jetzt nicht jede Show sehen, bin ich ehrlich?
Ja, das ist richtig.
Aber für so ein Ding und auch beim Tag später war das natürlich super passend. Dass der schon 41 ist und schon 24 Jahre wrestelt, finde ich viel schlimmer, dass ich noch nie was von ihm gehört habe. Aber sonst lustig. Ach, der kommt von Stampede Wrestling. Ach du Scheiße.
Lol. Ja, ich finde ihn auch. Also klar, hier in der Rolle hat er natürlich gepasst. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt regelmäßiger sehen würde, dann würde es mir ein bisschen mehr auf den Nerv gehen.
Ja.
Er ist ja irgendwie so eine Mischung. Ja, wenn man jetzt sagt, er ist ein Effie-ähnlicher Charakter, stimmt's eigentlich auch nicht so ganz.
Nee.
Es geht natürlich in eine ähnliche Richtung. Aber es ist schon was anderes. Es ist so ein bisschen die, ich glaube, Sebastian hat das im Talk zu mir gesagt, er ist ein bisschen die Hot Topic Goff Effie-Version.
Oh ja.
So irgendwie ein bisschen. Ja.
Schmeiß Cara Noir, Effie und dann Chocodino in den Topf, dann hast du ihn.
Ja, in gewisser Weise schon.
Und noch eine Prise Darby Allin.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, aber hier hat's halt gepasst. Hier, das war dann auch halt sein Stick, wo es halt gepasst hat. So ist wie mit Dino passt halt dann natürlich.
Ja.
Und ja, dann hat's auch funktioniert. Dann klar, der Iron Man Title wechselt dann halt hin und her, wie man es halt kennt, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, war soweit unterhaltsam, würde ich sagen. Oder was sagt ihr?
Ich fand's einfach nur lustig. Allein weil man darauf den zweiten Tag aufgebaut hat. Und für sowas ist es okay, ich muss es dann nicht, wenn ich das dann so sehe, ist es in Ordnung. Und es ist halt nicht 20 Minuten dann Chocodino in Japan und das bei jeder Show.
Ja, richtig.
Ne, aber naja, seit es Pheromons nicht mehr gibt, ist es ja auch nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, ist lustig, nimmst du mit. Ich will ja immer noch dann Chocodino bei der WXW sehen, weil ich einfach Köpfe platzen sehen möchte in Oberhausen.
Oh ja, allein dafür ist es wert.
Also allein dafür ist es wert.
Also Karat, Felix Kohlenberg, du weißt, was du zu tun hast.
Ich bin jetzt gerade mal durch die Matches von Randy Meyer gegangen. Randy Meyers. Es ist schon krass, mit was für Leuten der zu tun hatte. Weißt du, man hat ihn nie am Schirm, weil viel in Kanada gecatcht, komme ich auch aus Kanada. Aber gegen wen der schon alles so 2008, 2009 gewrestelt hat, finde ich halt krass. Gegen Gangrel, AJ Styles, Jinder Mahal, El Fantasmo, 2008. Was? Ne? Also, ist schon krass, tatsächlich. Ja,
laut Cage Match Wrestling auch schon seit 24 Jahren, also seit 2000.
Habe ich ja vorhin gesagt, hat bei Stampede Wrestling angefangen.
Wild.
Und, also, wie gesagt, schon 2008, 2009 gegen El Fantasmo gecatcht.
Ja, trat auch früher als Manny de Malmann an, also der Cousin von, der kanadische Cousin von Dan Malmann.
Nee, aber was ich noch zu den ganzen, also zu dem ganzen Komplex hier sagen will mit Heavy Metal Title. Also ich habe Randy Meyers schon öfters gesehen und ich finde ihn teilweise anstrengend. Gerade wenn man ihn öfters sieht, weil das Problem ist, dass er eben nicht deutlich, also er ist eben nicht wie ein Dacho Codino oder wie ein Effie oder so. Er will irgendwie alles gleichzeitig sein. Er macht ja auch Hardcore-Matches, auch teilweise Sachen, die fast in die Deathmatch-Richtung gehen. Dann macht er einen auf High Flyer und irgendwie, ich habe bei ihm immer das Gefühl, er weiß selber nicht so wirklich, was er ist.
Ja.
Hier hat er mir gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also das war unterhaltsam und das war eine der unterhaltsameren Sachen, wo ich ihn bislang drin gesehen habe. Weil manchmal, also er war, glaube ich, zum Beispiel letztes Jahr im Cascadia Cup, was ja so das Prestige Pacific Northwest Äquivalent zum SCI sein soll. Und ihn dann in so einem ernsthaften Turnier quasi zu haben, wo er dann auch noch in der ersten Runde gegen Drexel ein Match hatte, das war schon anstrengend.
Das glaube ich.
Also ist der Cascadia Cup quasi der Mitteldeutschland Cup von Prestige Wrestling, ja?
Ja, also nicht so prestigeträchtig wie der, pun intended, nicht so prestigeträchtig wie der Mitteldeutschland Cup.
Natürlich nicht.
Dann doch nur Red Diamond Cup.
Oh.
Shots feiert wieder im Catch Club. Unsere DMs sind zu.
Da gab's ein besonderes Match, das war nämlich AEW gegen WWE ID mit Jack Cartwheel gegen Nick Wayne.
Jack sammelt.
Ja, natürlich, du hast recht. Das fand ich eigentlich ganz nett, das hat Laune gemacht. Also das war so ein bisschen auch das, was ich erwartet und erhofft hatte, aber da hatte ich meinen Spaß mit.
Das war grundsolide, das hat Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, du siehst die zwei Namen, du weißt, was kommt. Nick Wayne gewinnt, die machen am Ende zusammen zwei Cartwheels und alle haben sich lieb.
Ja, genau.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Ich fand's auch recht gut, war auch bei den Matches dabei, die so im besseren Bereich waren. Wie er schon gesagt hat, man bekommt halt, was man denkt, was man bekommt. Und das mache ich absolut im Positiven, weil ich finde, in dieser Art von Matches ist Jake Cartwheel doch immer relativ konstant.
Ja.
Natürlich. Ich fand es hier noch halt mega lustig, dass wer das Gott hat dann gesagt, ja, ich halt hier meinen Cartwheel-Counter bereit. Und dann haben sie kurz diskutiert bei einer Aktion. Ja, hier, hast du den aufgeschrieben, das ist hier auch ein Cartwheel. Und wer das Gott sagt, nee, das war kein Cartwheel, das ist nur ein Handspring. Ich habe hier mich mit Jay Cartwheel unterhalten und der vertraut meinem Urteilsvermögen, was ein Cartwheel und was ein Handspring ist. Okay, ja, gut. ihr wisst hier schon Bescheid, ne? So, und dann, okay. Also, ja, technisch gibt's da natürlich einen Unterschied, aber im Prinzip ist ein Cartwheel ja irgendwie auch ein Handspring, oder? Also, aber ist ja auch egal, ich fand die Unterhaltung sehr, sehr, sehr lustig dann tatsächlich.
Ja.
Und dann geht es weiter mit einem Tag-Team-Title-Match, mit den Defy Tag-Team-Titles. Die waren dann am Start, nämlich die Champions Cody Chung und Guillermo Rosas, also C4. Sie trafen auf Midnight Heat, Eddie Pearl und Rick Gibson, die ich, by the way, großartig finde.
Ricky Gibson.
Ja, Ricky Gibson, Entschuldigung. Ja. Eddie Pearl und Ricky Gibson, genau, Midnight Heat. Und das Lieblingsteam von Buddy Ray. Und sie trafen auf ein gemischtes Team aus Brian Keefe und Shota, also quasi ein gemischtes DDT-Team, wobei Brian Keefe natürlich auch schon mal bei DDT war. Und das war unterhaltsam, hat natürlich sehr viel davon gelebt, so ein bisschen auch von der Heel-Face-Dynamik. Midnight Heat halt die Ober-Heels. Die, also so ein bisschen auch so oldschoolig unterwegs. Die haben mir echt gut gefallen. C4 finde ich auch cool. Ja, und dann Brian Keefe und Shota waren so ein bisschen das Odd-Couple. Vielleicht auch ein bisschen die Fall Guys. Zumindest Shota. Hatte da aber diese 10 Minuten durchaus meinen Spaß mit, muss ich sagen.
Ja, das, also jetzt haben wir hier 3 Matches in Stretch, die auch bei Cage Match alle eine ähnliche Wertung haben. Alles unter 6. Und das war so auch für mich persönlich, so bis dahin konntest du die Show super weggucken. Also das Match war auch nicht schlecht, auf keineswegs, aber so die 3 Matches, die da kamen, da war ich schon so, da wurde es kurz für mich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, vor allem ja, bei dem dritten dieser 3 Matches, die da folgten. Mhm. Das war, wie gesagt, du hast halt alles gesagt, Midnight Heat spielen ihre Rolle super, die sind auch richtig gut. Und die sind halt, wie gesagt, richtig gut. Ja, Shota Keefe, das wurde auf für den nächsten Tag noch was aufgebaut. Und ja, C4 sind solide. Und genau, mehr war es nicht. Es ging zum Glück nur 10 Minuten. Da hätte sich zwei Matches später das Match auch dran bitte halten sollen.
Das ist richtig. Ich würde ja gerne Midnight Heat gegen FTA mal sehen, so Oldschool-Battle. Oder gehen die Outrunners.
Den Gedanken hatte ich auch gerade tatsächlich.
Ja, Sebastian, was sagst du?
Ja, ich fand das Match anständig. Ich weiß aber, was die da meint. Ich würde allerdings sagen, das Match hier fand ich noch recht gut. Es waren dann für mich eher die beiden Matches danach, was dann für mich so ein bisschen der Stretch war.
Definitiv. Also es hat hier angefangen, sage ich mal, so ein bisschen zu fädeln.
Genau. Aber ansonsten kann ich euch da nur recht geben, war trotzdem ein anständiges Tag-Team-Match. Ich finde Midnight Heat auch ganz gut. Und kann man jetzt nicht meckern.
Dann kam für mich persönlich das Lowlight der Show. Und das liegt nicht an der Person, an der ihr jetzt bei mir denkt, dass es dran liegt. Es kam nämlich Marina Shafir raus. Die ist ja die Defy Women's Championesse. Und hat da quasi irgendwie, also erst haben sie auch gesagt, ja, jetzt kommt eigentlich das andere Match, haben die Kommentatoren erwähnt, dann war so ein bisschen Surprise, Marina Shafir ist draußen. Hat quasi so eine Open Challenge gemacht um den Titel. Also ich muss sagen, ich bin kein Freund davon, wenn quasi für den Tag drauf, also bei der Show, die dazugehört, quasi Titelmatch festgesetzt ist und man dann irgendwie noch eins zwischenschiebt. Das mag ich nicht so gerne. Ja, dann kam halt Freundin des ehemaligen Ostdeutschlands raus, nämlich Danica de la Rouge, also DDR. Und Alter, wie gesagt, das fand ich wirklich nicht gut und es lag nicht an Marina Shafir, weil ich, also regelmäßige AEW-Zuhörer und wenn wir anderen Indie-Kram hier besprechen, wissen, dass ich nicht der größte Marina Shafir-Fan bin. In der Rolle, die sie bei AEW im Moment hat, finde ich sie richtig geil. Und hier ging das ja so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung. Sie war halt natürlich sehr dominant, hat ihre Gegner dann halt vorgeführt. Das Match ging halt auch nur 7 Minuten. Also von Marina Shafir Seite war das eigentlich alles fein. Ich finde aber Danica de la Rouge echt nicht gut. Also, bei aller Liebe, das war. Du merkst halt, dass die irgendwie sehr grün ist. Wobei die wrestelt halt seit 6 Jahren, hat aber irgendwie auch nur in diesen 6 Jahren 71 Matches, also das ist ja auch echt nicht viel.
Nee, das kriegen Young Lions in ihrem ersten Jahr.
Ja, wollte gerade sagen, also in Japan haben Rookies das halt in 6 Monaten so ungefähr halt, ne?
Genau.
Und
sie wurde von Buddy Wayne, also von Nick Waynes Vater wurde die trainiert.
Ah, okay. Ja, aber ich finde die leider echt nicht gut, muss ich sagen. Und da konnte da halt auch eine Marina Shafir, die jetzt ja auch. Sie hat sich gemacht, aber sie ist halt niemand, der halt. Ich sag mal, die es halt alleine schafft, irgendwie ein Match ganz gut zu führen. Und deswegen, ja, hat das für mich nicht so gut funktioniert. Also klar, es hat seinen Zweck erfüllt, nämlich, dass Marina Shafir dominant dasteht. Das heißt, es war soweit fein, aber. Ja, hat mich da tatsächlich nicht überzeugt und Danica leider auch nicht.
Nee, also Danica hat mich auch nicht überzeugt, Punkt. Marina Shafir, muss man sagen, sie macht sich nach und nach. Das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Sie ist da tatsächlich ganz gut drüber. Sie macht sich halt auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Indies, die wissen, wie man sie einsetzt. Sei es bei Defy funktioniert sie. Hier dieser Women's Grand Prix von Wrestling Revolver letztes Jahr. Da hat sie ja auch super funktioniert.
Das stimmt.
Und bei AEW hat man jetzt auch ihre Rolle gefunden. Das ist halt echt gut. Die haben gesagt, zu Danica hast du alles gesagt. Das war so auch so auf jeden Fall mein zweites Lowlight. Und genau. Ja,
Sebastian, was sagst du denn?
Ja, ich würde auch sagen, dass es das schwächste Match der Show war. Ich würde aber auch sagen, dass das nicht an Marina Shafir lag. Ja, auch eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Fand es auch sogar eigentlich, glaube ich, noch ganz Es hat halt auch nur 7,5 Minuten gedauert, ne? Deswegen hat es jetzt auch nicht wehgetan, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber
das war ein längerer Squash.
Ja, Danica de la Rouge hat jetzt da nicht so die beste Figur abgegeben, würde ich mitgehen.
Ja, vor allem haben sie es ja irgendwie erzählt, die war wohl irgendwie auch lange raus oder länger raus. Und das war quasi ihr Comeback. Aber warum wastest du so ein Comeback da? Also egal, wie gut sie jetzt oder nicht, aber warum wastest du dann zum Beispiel so ein Comeback, indem du sie halt so wegklatschen lässt?
Ja, die war lange raus. Ich glaube, die war 1,5 Jahre raus oder so.
Ja, und dann... Ja, also warum verschwendet man das so halt für... Also warum opfert man sie dann halt quasi für Marina Shafir? Das hättest du dann ja auch jemand anders machen können, theoretisch.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja, weiß ich, aber ja, war jetzt nicht so überzeugt und es lag, wie gesagt, nicht an Marina Shafir. Dann gab es ein Tag-Team-Match. Die Bollywood Boys, Gurf und Half Shira, trafen auf Artemis Spencer und Daisuke Sasaki. Also erstmal, ich finde, Spencer und Sasaki sind ein sehr weirdes Team. Das passt ja für mich halt überhaupt nicht zusammen, weil ja auch, ne, Daisuke Sasaki, ne, von Damnation TA und sowas ist so ein bisschen so der, ja, der I-don't-care-Wrestler halt, wrestle ein bisschen langsam, wrestle ein bisschen keinen Bock und sowas halt. Und Spencer ist ja jetzt kein Wrestler, der in so eine Schiene trifft. Der ist ja eher so ein regulärer Wrestler, ein bisschen Highflyer und sowas halt, aber so ein Wrestlers-Wrestler halt eher, ne? Und von daher finde ich irgendwie, passt diese Kombination her irgendwie gar nicht. Und dementsprechend war das Match auch sehr behäbig, mit fast 60 Minuten auch irgendwie dann zu lang für das, was es sein sollte. Und hat mir auch nicht so gefallen tatsächlich.
Ich würde sagen, also es war ja nicht mal wrestlerisch schlecht oder so. Ich würde auch sagen, das Match davor war schwächer in meinen Augen.
Klar.
Aber hier war halt die Länge das Problem und dass du halt sagen musst, Artemis Spencer hätte halt mit einem anderen Gegner in einem anderen Match mehr zeigen können. Ich fand das immer noch ganz solide, aber das muss dann halt auch nicht, wenn es ganz solide ist, auf der Position 16 Minuten gehen. Wenn das 10 Minuten gegangen wäre, okay, aber ja. Das war für mich schon das zweitschwächste Match der Show.
Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Das ist halt so, also keine Ahnung, wenn du irgendwie die Bollywood Boys, die kannst du ja machen gegen Artemis Spencer, aber gib ihm doch irgendwie einen regulären Wrestler dazu, sodass du halt nochmal irgendwie so ein bisschen so ein spottigeres Match hast, dann wäre das vielleicht auch richtig cool geworden.
Ja.
Und so ist mal ein bisschen schade. Was sagst du denn, Dieter?
Ich muss halt sagen, bei diesem Match, Digga, 16 Minuten ist halt schon echt übertrieben. Mhm. Das ist auch somit mein größtes Problem an dem Match. Ja. Also Bollywood Boys, ne, ist okay, ist cool. Finde ich auch cool, dass sie jetzt wieder in den Indies seit längerem sich wieder einen Namen gemacht haben und alles. Ich weiß gar nicht, wann die. Ach, sie sind schon seit 2021 bei WWE raus, okay. War mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Und wisst ihr, gegen wen die Bollywood Boys ihr letztes WWE-Match hatten?
Nee, hau raus.
Gegen Ike Manjiro, also gegen Tokyo Kurushi Japan. Und Anthony Green.
Wow. Alter. Was ein Team, ey.
Bei ja, Tour 5 Live.
Natürlich, natürlich. Ja gut, dann kennen die sich ja aus mit gegen weirde Teams Wrestlen.
Und ja, genau, deswegen hatten wir da das... Du, ich kann es halt auch nicht... Wie gesagt, das waren so diese drei Matches, wo das Tag-Team-Title-Match noch das stärkere der drei waren, wo es halt ein bisschen abgefallen ist. Mhm. Das 5 Minuten länger, hätte keiner was gesagt.
5 Minuten kürzer meinst du, oder?
Meine ich ja, 5 Minuten ja. Kürzer und dann... Spencer und Sasaki war halt auch ein Odd-Couple-Team irgendwie. Und, ja.
Dann gab es schon das vorletzte Match der Show. Und zwar, natürlich darf auch bei wenn die DDT in den USA ist, dann darf natürlich auch nicht Konosuke Takeshita fehlen. Der ist ehemalige Ace von DDT, der amtierende AEW International Champion Titel stand nicht auf dem Spiel. Und er traf auf Kohei Kinoshita, ein Mann, den wir ja auch bereits in Deutschland sehen durften.
Mhm.
bei der WXW hatte, genau. Heute ist der Aufnahmedatum ist der 17.11. Am 18.11.23 hatte er sein letztes Match bei WXW, nämlich gegen Anita Vaughn in Hamburg.
Witzig.
Und den mag ich aber auch ganz gerne, den finde ich, also hab dann auch nur so den WXW-Stuff gesehen und dann so abseits ein ganz klein bisschen, aber den finde ich eigentlich ganz cool. Und fand auch das Match hier eigentlich ganz spaßig. Takeshita immer schön in den Indie-Season, vor allem dann, wenn er bei DDT zurück ist. Und zum Glück dann auch ohne Don Callis, lol. Und mir hat das gefallen, ich fand das gut.
Ich fand es auch echt cool, hat Spaß gemacht. Kohei Kinoshita ist super cool. Und finde ich schön, dass DDT ihn da mitgenommen hat.
Ja.
Und weil sonst ist er ja so bei so Osaka Pro, 666, Mary Pro. Gut, ja, der war auch schon mal letztens bei Noah Limit Break, aber halt viel bei den Indies, bei Dove Pro.
Ist auch unter Vertrag bei Dove Pro.
Genau. Wie gesagt, cool, dass er da jetzt mal mehr zu sehen gewesen war.
Wenn die Leute bei Dove Pro unter Vertrag sind, ist das dann der Friedenstaubenvertrag, oder?
Nee, die kriegen Sponsoring für Darf Man Care.
Ist das nicht auch eine der Ligen, wo man immer mal gucken muss, ob man noch alle Daumen hat? Ich meine, Strigger hat mal sowas gesagt.
Das kann gut sein. Das würde mich nicht überraschen, ja. aber ja, Sebastian, was sagst du denn?
Ja, also ich würde sagen, für mich auf jeden Fall zweitbestes Match der Show.
Ja,
mir hat es auch gut gefallen. Kinoshita hat auch in der Niederlage trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen. Ich habe ihn auch schon mal, das Lustige ist, ich habe ihn auch schon mal live gesehen, aber nicht bei der WXW, weil als er in Oberhausen, glaube ich, das eine Mal war, da konnte ich nicht. Ich habe ihn in den Niederlanden gesehen, bei Pro Wrestling Holland.
Ah.
Da war er nämlich dann auch. Und
er wäre auch perfekt für die Dockers gegen Mr. Lee.
Ja, das hast du mit einem Dream-Match in den Kopf gesetzt. aber wer? Er hat, Kinoshita. Ich finde, Kinoshita ist aber auch jemand, der hat schon was Besonderes. Und ich glaube auch, der ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Protégé von Shigehiro Irie.
Genau, ich glaube, so kam auch das Booking dann zustande in Deutschland oder in Europa.
Genau, und auch bei der Pro Wrestling Holland Show war Shigehiro Irie auch, wo er auch war. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das hatte auch eine gute Länge, finde ich. Ich finde 12:37 für so ein Match, das ist eigentlich richtig.
Das passt auf jeden Fall.
Ja, das hat mir gut gefallen.
Sehr gut. Dann war auch schon Main Event Time von Night One. Und da stand der DDT Universal Title stand auf dem Spiel. Der Champion Mao verteidigt gegen seinen Tag Team Partner Speedball Mike Bailey. Und gegen die TJPW-Wrestlerin, eine Hälfte der Tag-Team-Champions, Miyu Yamashita. Das war für mich Match of the Night, ganz klar.
Ja.
Das war auch echt gut. Das war echt ein schönes Zusammenspiel zwischen allen drei, auch Mao und Bailey, die halt hier dann nochmal gegeneinander sollten ja am Tag drauf dann halt zusammen antreten. Das war richtig gut und für mich mit ein bisschen mit der Überraschung.
Ja.
Denn Miyu Yamashita hat sich den Universal-Titel gesichert.
So ist es.
Fand ich sehr, sehr geil. Hab ich mich sehr drüber gefreut. Und Freude war dann leider nicht so lange.
Ja.
Da hab ich mich dann ein bisschen gewollt. Ich hab gedacht, eigentlich ist das ja, also ich fand das halt geil, weil TJPW ist ja halt auch eine, die Schwesterliga von DDT. Also die gehören ja zusammen. Und es gibt da irgendwie wenig so Crossover in Form von, ja, Wrestler von der einen Liga sind bei der anderen Liga. Gut, bei TJPW geht das halt nicht so sehr, weil das ja die reine Frauenliga ist. Das heißt, die Männer können da ja nicht einfach rüberswappen. Aber,
genau, außer Yoshihiko.
Genau. Aber sonst hat man da ja keine, man hatte da zwar jemanden wie Saki Akai, die halt quasi bei beidem war, aber sie hatte ja auch bei TJPW zum Beispiel eine komplett andere Rolle, als sie die bei DDT hatte. Und es gibt da nie so das Richtige so. Und ich habe gedacht, Miyu Yamashita ist ja schon eine richtig gute Wrestlerin halt, ne? Und die ja auch nicht umsonst das Ace von TJPW ist. Das wäre doch mal geil, wenn die einfach mal irgendwie regelmäßig bei DDT wäre. Und so habe ich gedacht, okay, jetzt mit dem Titel irgendwie, wäre das doch richtig geil, wenn wir die einfach so, das muss ja keine lange Regentschaft sein. Es war dann eine sehr kurze Regentschaft, die sich herausstellte. Aber das wäre doch geil, wenn die einfach mal so für einen Run für so ein paar Monate einfach bei DDT wäre. Und ja, bei TJPW hat sie eh schon alles gewonnen. Das heißt, die können gut und gerne mal bestimmt ein paar Monate auf sie verzichten.
Aber dafür ist sie zu viel in Amerika mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Und wir können ja mal eben vorgreifen drauf, weil ich habe da eine Theorie nämlich zu.
Bitte.
Es gab nämlich bei dem zweiten Tag beim Triangler, gab es nämlich dann einen Freeray, weil als Yamashita den Titel gewonnen hat, kam erst Gringo Loco und dann Nick Rain und haben gesagt, ja, wir beide haben Bock. Dann gab es einen Three-Ray. Und das Match war auch ganz cool, aber das Match vom Vortag fand ich dann doch schon deutlich besser.
Ja.
Und da hat Gringo Loco den Titel gewonnen.
Genau.
Fand ich auch sehr überraschend, aber ich gebe dir einen Call.
Ja.
In 6 Wochen Sumo Hall.
Ja.
Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Dann bringst du da nochmal ein etwas größeres Gringo Loco gegen X-Match, wo dann Gringo Loco natürlich verliert, wo man sagen kann, oh, einer der angesagtesten Indie-Wrestler Amerikas wurde in der Sumo Hall von einem unserer Jungs besiegt. Mhm. Und ja, vielleicht auch jemanden, der noch keinen Titel hatte. Weißt du, ja, vielleicht bringst du was Neues und nicht Mao, weil Rematch, ne?
Ja, nee, also Mao hat schon gesagt, in so Social-Media-Posting hat er gesagt, dass er jetzt nicht mehr auf den Universal-Titel gehen wird.
Sehr gut.
Das war auch irgendwie ein bisschen blöd. Er hat den Titel ja quasi verloren an Yuki Ino, nachdem der halt quasi seinen Vertrag da eingecashed hat. Er hat den Titel aber direkt wieder zurückgewonnen und hat ihn dann an Mio Yamashita verloren. Also dieser zweite Part war, also dass er den zurückgewonnen hat, war eh ein bisschen unnötig, sag ich mal. Gut, jetzt macht es natürlich Sinn, wenn man sich jetzt so anbetrachtet, aber Mao ist ja auch eigentlich jemand, den du jetzt irgendwie in den Main Event pushen solltest bei DDT, finde ich.
Hundertprozentig.
Und ja, deswegen mal gucken, wer dann da den Titel gewinnt. Aber ja, das sehe ich natürlich schon. Gringo Loco ist ja auch an für sich jemand, der, ich finde, der gut zu DDT passen könnte. So halt auch vom Stil her und so weiter, also von der Art und Weise einfach. Also macht schon Sinn, dass man ihm den Titel halt gibt. Da bin ich halt froh, dass man nicht dieses gemacht hat mit, sie verliert den Titel und verliert den Titel dann direkt zurück an denselben. So ist es natürlich auch blöd, aber ist dann halt in Ordnung. Aber erstmal, was sagt ihr denn so noch zum Main Event Match?
Ich würde sagen, für mich war das sogar das beste Match vom Wochenende. Also mir hat das auch noch besser gefallen als der Main-Event dann vom Triangler. Weil ich, obwohl es ja von der Länge her ähnlich war, aber hier habe ich die Länge irgendwie nicht so gespürt. Bei dem Three-Way DDT Universal Title Match. Und wie gesagt, der überraschende Ausgang war auch was Positives hier. Und ich finde, es war so Non-Stop-Action. Es gab nicht wirklich jetzt irgendwie große Leerlaufphasen. Die hatten eine gute Chemie miteinander. Also das hat mir schon echt gut gefallen. Ich finde, 8,28 hat es bei Cage Match. Ich finde, das ist durchaus eine nachvollziehbare Wertung. Ich habe auch 8 Punkte gegeben.
Ja.
Ja.
Dann war es das sogar schon mit Day Numero Uno. Gehen dann direkt weiter mit Tag 2 mit ein bisschen weniger Zuschauern, mit nur 500 dann. Aber das war ja auch der Sonntag dann halt. Von daher ist das in Ordnung. Ging halt los mit einem Six Women Tag Team Match. Arisa Endo, Rika Tatsumi Fujinami, Yuki Aino gegen Moka Miyamoto, Wirt Wixen und Yuki Kamifuko. Hat bei Cage Match jetzt eine 5,75-Wertung, würde ich tatsächlich mitgehen, das war in Ordnung. Meiner Meinung nach.
Ja, würde ich auch. Ich habe 5 Punkte gegeben. Also hier finde ich das so ein bisschen anders als am Vortag, aber das ist gleich bei den Matches nochmal. Hier war die, in Anführungszeichen, schwächere Phase zu Beginn bei der Show. Da kommen gleich noch andere Matches, die auch so in den Bereich fallen. Und das hat hier schon ein bisschen so den Ton vorgegeben, war solide, aber war jetzt nichts, woran du dich groß erinnern wirst.
Ja, würde ich zustimmen. Möchtest du da noch was hinzufügen, Dieter?
Nee, hab da alles gesagt.
Gut. Dann sag du doch gerne zuallererst mal, was du von Brian Keefe gegen Shota hielst.
Ja, war 8 Minuten, war fast ein Squash, würde ich behaupten.
Ja. Dann das Aftermath quasi vom Vortag.
Genau, und auf 8 Minuten gestreckt und war halt da, war okay. Dass Brian Keefe gewinnt als AW-Wrestler, war ja klar. Ich find's witzig, so Shota ist ja wirklich nicht unbedingt DDT, sondern eher hier Gambare Pro-Legende. Ist auch schon seit 16 Jahren am Start. Und dass er mal immer wieder nach Amerika kommt, aber dann natürlich immer so ein bisschen under Radar, ist halt immer schon sehr lustig.
Ja, also ich finde ihn irgendwie. Ja, was soll ich jetzt sagen? Langweilig ist jetzt irgendwie. Ist jetzt irgendwie unfair?
Ich weiß, was du sagen willst. Darf ich dich eventuell. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, bitteschön.
Es ist Just Another Indie Wrestler Japan Edition.
Ja, total. Also ich meine. Allein schon eine kurze Frisur, er kommt einfach mit einer normalen roten langen Hose raus. Er ist halt so. Er ist halt super, er ist halt, ja, wie du schon sagst, Generic Indie Wrestler Japan Edition. Das trifft das ganz gut, aber er weiß das ja auch natürlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt halt mehr von sich hält, als er eigentlich ist, ne? Also so ist es ja jetzt nicht, um Gottes Willen, ne?
Nee. Unauffällig, ne?
Unauffällig trifft's auch ganz gut und von daher. Ja, hat man halt genutzt, um Brian Keefe ein bisschen overzubringen, finde ich dann auch in Ordnung. Wie siehst du das denn, Sebastian? Möchtest du da noch was?
Ja, also ich finde Shota halt, der ist wrestlerisch absolut nicht schlecht, aber der sticht halt einfach nicht groß heraus. Und für solche Matches hier kannst du dann immer ganz gut gebrauchen. Ich finde das Match auch anständig. Ich fand es auch besser als das Match davor und auch als die beiden Matches danach. Mhm. Das hat halt die Aufgabe ganz gut erfüllt. Insofern kann man da jetzt auch nichts Schlechtes gegen sagen. Brian Keyes hat gut gewirkt und ja.
Genau. Also dann gewonnen mit dem Emerald Tiger Driver. Und dann ging es weiter direkt mit einem Tag Team Match. Amira und Danica De La Rouge am Amira. Und sie trafen auf Maki Ito und Zara Zeka. Also du hattest ja hier wirklich zwei gute Wrestlerinnen mit Amira und Zara Zeka. Mhm. Ich glaube, Zara Zeka ist ja mittlerweile auch WWE-ID-Prospect, wenn man sich darauf was einbilden lassen möchte.
Die wurde so, glaube ich, bei der ersten Show sogar als solche angekündigt oder bei beiden
genau.
sogar.
Ja, stimmt, kann sein. Und dann hat es halt Maki Ito und Danica halt, also Maki Ito natürlich schon eine bessere Wrestlerin als Danica. Ja. Aber Maki Ito hat halt auch ihren Stick da halt, der auch. Wenn man den halt dann 100-mal gesehen hat, dann findet man den beim 101. Mal irgendwann auch nicht mehr so pralle, sag ich mal, ne?
Ja.
Richtig.
Und von daher ist halt, ich find's immer noch nicht schlimm oder krass nervtötend, aber es hat sich halt irgendwie,
Ja, das stimmt.
Gesehen. Und dementsprechend, das Match war auch in Ordnung, jetzt aber nicht mehr und nicht weniger. Nix Besonderes in meinen Augen oder so. Oder sieht das jemand von euch anders?
Nee. Sorry, also ich war mit Husten beschäftigt.
Ich fand es ganz solide, aber es war halt, wie du schon sagst, nichts Besonderes. Hat halt nicht so lange gedauert, deswegen ist das dann noch okay. Aber ja, Sarah Zeka ist ja schon positiv rausgestochen, fand ich.
Definitiv. Und Amira ist ja auch echt gut. Ja. Die kommt ja, glaube ich, auch aus von West Coast Pro kommt die ja, glaube ich.
Weiß ich gar nicht.
Oder ist da zumindest öfter zu sehen?
Also kommen tut sie, glaube ich, auf jeden Fall aus der Oregon-Ecke. Sie ist da öfters zu sehen, sie ist auch öfters bei Prestige und so, das weiß ich, und bei so Ligen wie DOA und in Kanada 365 und sowas.
Und Pow Pro Wrestling.
Ja, genau. Die Liga von Mr. Ulala. Was?
Mr. Ulala, ja, tatsächlich. Ich dachte, du redest scheiße.
Diesmal nicht.
Der Butterstampfer ist da YouTube-Champion.
Ja, man kann ja ein paar YouTube-Tutorials machen, wie man Butter stampft.
Das ist doch der Titel, wo auch, das ist die Liga, wo Brian Zane von Wrestling with Regret Commissioner ist und der dann auch teilweise bei ihm dann oder in seinem Beisein da verteidigt wird.
Genau. Brian Zane, bester Mann.
Ja.
Und ja, das nächste Match reiht sich so ein bisschen auch da ein. Daisuke Sasaki und Kohei Kinoshita gegen dann Shokudino und Randy Myers endet dann in einem No-Contest.
Ja, aber aus den richtigen Gründen.
Ja, erzähl bitte.
Dann Chico Dino und Randy Myers. Es kam zusammen, was zusammengehört. Es wurden die Hosen runtergezogen und es wurden ganz viele Ärsche in Gesichter gedrückt.
Ja, inklusive zwei Referees.
Genau. Und dann sollte der tolle DDT sollte der Dino-Driver folgen. Kinoshita konnte aber Daisuke Sasaki retten, um sich selber seine Hose runterzuziehen und seinen Arsch in Sasakis Gesicht zu drücken. Ja, also.
Genau das. Man könnte meinen, das Match war voll für den Arsch.
Junge, ey, ganz ehrlich.
Und ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Sebastian, möchtest du da noch
atmen.
Möchtest du da noch deinen Kommentar dazugeben oder würdest du sagen, die Beschreibung von Dieter passt wie Arsch auf Eimer?
Atmen. Dieter has left the channel.
Ich finde halt, Daisuke Sasaki und Kohei Kinoshita sind nicht unbedingt das beste gegnerische Team für sowas.
Also, ja, es ist richtig.
Also Dino und Randy Myers, das passt gut zusammen. Aber ich finde halt, da hättest du halt ein gegnerisches Team haben müssen, worauf das, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, hier für die Show zum Beispiel Bussi gehabt hättest, ja. Hättest du sowas natürlich super gegen machen können. Und das, ja, ich weiß, aber jetzt so als Beispiel,
ich weiß, was du meintest, klar.
Du hättest jemanden wie Effi mit Danhausen zusammen gehabt, das hätte halt auch irgendwie, wäre auch witzig gewesen. Aber so war es für mich schon so mit das war das schwächste Match von der Show und auch eins der schwächeren Matches vom Wochenende.
Mhm. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und dann gab es ein Match mit TJPW-Beteiligung, also mit Rainer. Nämlich Mizuki und Wakana Uehara trafen auf Mio Watanabe und Suzume. Das war nicht schlecht für die 10 Minuten, fand ich.
Genau, das war ganz, ganz anständig. Mio Watanabe hat dementsprechend auch gewonnen, vor allem ja auch als Princess of Princess Championess.
Ja, das passt.
Und die ist halt auch einfach echt gut.
Ja, voll.
Und der Teardrop ist halt auch einfach ein geiler Finisher. Mm. Und ne, war solide, passte für 10,5 Minuten.
Korrekt. Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, würde ich auch mich anschließen. War ein anständiges Match, war halt relativ klassisch gehaltenes Tag-Team-Match. Jetzt nicht übermäßig komplex, aber in 10,5 Minuten kann man das so bringen. Und ich finde, danach fing dann auch so die letzten 4 Matches haben mir dann alle gut gefallen. Und das war jetzt so der Übergang von dieser etwas schwächeren Anfangsphase in die gute Schlussphase quasi.
Ja, das stimmt. Dann ging es auch direkt los mit dem Defy Women's Title Match. Marina Shafir verteidigte gegen Shoko Nakajima. Ich fand das nicht schlecht. Das war natürlich dann auch wieder, also ich sag mal, in einer ähnlichen Lage wie das Match davor. Aber natürlich nicht so 100% dominant. Also Shoko durfte halt schon ein bisschen mehr was zeigen, durfte schon ein bisschen mehr mit kämpfen. Shoko Nakajima ist für mich irgendwie immer so ein Münzwurf. Mal finde ich die ganz cool, mal gibt die mir nicht so viel. Ich fand sie jetzt hier in Ordnung. Also ich fand sie jetzt nicht übertrieben gut, aber es war nicht schlecht. Weiß ich wie.
Also ich,
ja, bitte.
Also ich fand's tatsächlich schon ziemlich gut und muss auch sagen, das war, glaube ich, eins der besseren Marina Shafir-Matches, was ich bislang so gesehen habe.
Da würde ich mitgehen tatsächlich.
Ich finde, das hat halt einen ganz guten Fighting Spirit, auch wenn Shoko Nakajima verloren hat und wenn Marina Shafir eine gewisse Dominanz hatte, aber das war schon physisch, also mir hat das echt ziemlich gut gefallen. Also es hat bei Catchwish eine Wertung von 7,5, finde ich vielleicht halben Punkt zu hoch, ich habe so 7 Punkte gegeben, aber Ja, hat mich durchaus positiv überrascht, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Das ist doch schön. Und du siehst das auch so, Dieter, oder?
Ja, ich sehe es auch so. War super, war auf jeden Fall solide. Das passte ganz gut. Und wie gesagt, Schaffier in vernünftigen Positionen mit vernünftigen Gegnerinnen ist halt klasse. Da machst du nichts falsch.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann ist weiter, denn Takeshita nimmt sich natürlich auch nicht und ist den zweiten Tag auch noch da. Und er traf auf Juni, der übrigens 16 ist und noch zur Highschool geht, falls ihr das nicht wusstet. Und das war aber auch richtig gut. Also klar, ich meine, es war ja jetzt hier klar, dass Takeshita nicht gewinnt, nicht verliert. Aber darum ging es ja bei dem Match auch gar nicht. Einfach irgendwie so Juni mal so ein bisschen so diese Chance zu geben, nochmal gegen einen etwas größeren Gegner. Und für die 12 Minuten hat mir das durchaus gefallen.
Auf jeden Fall. Du, das war für Juni, war das super. Er durfte viel zeigen gegen Takeshita. Takeshita hat auch alles gegeben und die haben gegenseitig alles gegeben. War cool, hat Spaß gemacht. Punkt.
Ich finde, Juni hat hier so ein bisschen an den Eindruck angeknüpft, den er auch gegen Gringo Loco schon hinterlassen hat, im positiven Sinne. War natürlich eine ganz andere Art von Match, ist klar, weil Gringo Loco ein ganz anderer Gegner ist als Takeshita. Aber auch hier muss man wieder sagen, Takeshita, das hat man gegen Kinoshita schon gesehen, das hat man hier schon gesehen, er kann das schon ganz gut, dass er zwar gewinnt, aber die Leute trotzdem overbringt und die nicht schlecht darstellt. Ja,
ja, definitiv.
Und das hatten wir hier auch wieder. Das war ein ziemlich gutes Match. Und ja, würde ich sagen, war auch eines der besseren Matches, wobei ich finde, generell so diese letzten 4 Matches, da kann man dann auch mal je nach Geschmack sagen, was einem so. Eins hat da für mich noch klar rausgestochen, aber das war so bei den Matches dahinter, wo man sagen kann, ja, je nachdem, wie man Sachen gewichtet, kann man das auf 2 oder auf 3 oder auf 4 oder so sehen, irgendwo in dem Bereich.
Definitiv. Ich würde es tatsächlich auf die 2, glaube ich, setzen sogar von der Show.
Ich glaube, dann gehe ich mit, ja.
Denn danach kam es dann das eben schon angesprochene, den zweiten Universal Freeway, da wo Gringo Loco dann den Titel gegen Mio Yamashita und Nick Wayne gewonnen hat. War auch nicht schlecht. Meiner Meinung nach aber das in Anführungszeichen schwächere der beiden Universal Freeways.
Auf jeden Fall.
Da fand ich den ersten schon besser, natürlich allein wegen dem Ergebnis, weil es ein bisschen dann runtergezogen hat. Aber gut, ist dann jetzt hier vielleicht was Persönliches, aber oder persönliches Problem, aber so rein handwerklich, rein optisch war das auch nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen, das würde ich vielleicht so auf 3 oder 4 sehen insgesamt. Je nachdem, ob ich vielleicht das Women's Title Match auch davor sehen würde.
Ja.
Ich find, bei Catfish hat 6,93, ich finde, das passt das Match eigentlich sehr gut zusammen.
Ja, das ist in Ordnung.
Und ja, wie du schon sagst, wrestlerisch. Ja, mit dem Ergebnis ist halt immer so eine Sache, du hast es ja gerade schon gesagt, wenn jetzt der Titel wieder zum vorherigen Champion zurückgewechselt wäre, hätte ich da, glaube ich, mehr Probleme gehabt. Ich meine, so ist es dann auch wieder eine Überraschung. Deswegen finde ich es dann nicht ganz so schlimm, weil ich vor allen Dingen auch nicht gedacht hätte, dass Gringo Loco hier gewinnt.
Das ist richtig. Ich hoffe, der gute Spadoosh, liebe Grüße, hat die schon nicht gesehen.
Besser für seine Gesundheit auf jeden Fall dann.
Ja. Nee, der muss All Japan Tech League mit Mike D gucken.
Ja, true.
Es ist ja schlimmer um ihn bestellt, als ich befürchtet habe. Ja. nee, aber war schon mehr als anständiges Match, hat mir schon recht gut gefallen.
Das auf jeden Fall. Und dann gab es auch schon hier den Main Event, nämlich ein Tag Team Match. Mao ist wieder im Main Event, diesmal allerdings mit dem Mann, der noch sein Gegner war am ersten Tag. Oder einer seiner Gegner.
Hatte die da jetzt schon was zu dem Match gesagt?
Ja, Entschuldigung, möchtest du noch was sagen, Dieter?
zum
Universal Title Match.
Universal.
Hatte ich ja schon vorhin gesagt, dass ich das schlechter fand als am Tag vorher. Deswegen, ich hatte alles schon zugesagt.
Oh, okay, war mir jetzt nicht sicher, ob er nicht vergessen hat.
Dann war es time for the Main Event. Moonlight Express, Mao und Mike Bailey. Sie trafen auf Sinner and Saint, Judas Icarus, Travis Williams. Das fand ich auch echt gut. Das fand ich wirklich super schönes Tag-Team-Wrestling, auch ein bisschen spotlastig, bisschen Striking, bisschen Technik, eigentlich alles dabei. Für mich tatsächlich das beste Match der Show und ich würde auch sagen, das zweite beste Match von dem Wochenende dann.
Würde ich mitgehen, ich fand es ein Mühe zu lang, ehrlich gesagt, aber ja. Es war richtig gut, gute Spots. Ich erinnere, dass Mao und ich glaube Travis Williams beide auf diesen Stuhlwagen saßen und dann pferdekampfmäßig mit Stühlen bewaffnet aufeinander zugeschoben worden sind.
Ja, stimmt.
Und ja. Sonst war es richtig gut. Wie gesagt, Mühe zu lang, aber sonst hat es echt Spaß gemacht. Und Cilla und Saint haben gewonnen.
Ja, das
war... Noch geht's, weil noch ist Mike Bailey nirgendwo unter Vertrag.
Das ist richtig. Ja, theoretisch haben sie die höhere Gewichtung, weil sie ja TNA-Wrestler sind und Mike Bailey ja nicht mehr.
Genau.
Und fand ich aber auch gut. Ich meine, das macht ja auch Sinn, das ist ja auch ein Team, was da aus der Region kommt, in der Region sehr bekannt ist und sehr over ist.
Ja.
Deswegen finde ich das auch in Ordnung. Und ja, hat mir, wie gesagt, overall echt gut gefallen. Ich liebe ja Cena und Sand. Ich finde die großartig.
Ja.
Der Travis Williams, den haben wir ja auch schon gesehen, dieses Jahr beim Karat.
Genau.
Bei der Wildcard Edition. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen er gewrestelt hat.
Gegen was ich liebe, Slater?
Na, weiß ich gerade gar nicht.
Kann es sein, ich müsste auch mal gerade schauen.
Ja, war Liam Slater.
Ah, okay. Das war aber eins der besten Matches von dieser Wildcard Edition, fand ich.
Ja.
Das war echt gut und deswegen mache ich sehr gerne. Deswegen war ich ein bisschen traurig, dass die beiden nicht beim Techfest zusammen da waren, weil sie ja auch ein DeFi-Team sind und DeFi ja offiziell zumindest an dem Wochenende vertreten war.
Aber auch nur offiziell.
Ja, genau. Aber gut, die sind natürlich auch TNA-Wrestler, das heißt, die haben natürlich dann auch noch andere Verpflichtungen.
Ja. Mhm.
Leider, aber ja, wie gesagt, fand ich sehr gut. Was sind denn so overall, weil wir sind ja jetzt auch dann eigentlich schon am Ende angekommen.
Noch nichts zu dem Main-Event gesagt.
Ach ja, Entschuldigung, dann es tut mir leid, bitte.
Nicht schlimm. Ich schließe mich da aber grundsätzlich euch an. Ich fand es auch grundsätzlich erstmal gut strukturiert, von den Phasen her und auch, was die Action im Ring und außerhalb gezeigt haben und die Spots. Schließe mich da nur die da an und das ist klingt ein bisschen verrückt, weil es war ja, ich glaube, nur eine halbe Minute länger als das Main Event vom Tag davor, aber hier habe ich irgendwie die Länge ein bisschen mehr gespürt als beim Main Event am Tag zuvor. Deswegen ist es für mich auch das Match of the Night, aber das zweitbeste Match vom Wochenende, aber insgesamt wirklich ein würdiger Abschluss.
Ja, definitiv. Was sind denn so overall eure Gedanken jetzt zu dem Wochenende? Also was ist so eure Meinung, euer Fazit? Was würdet ihr so sagen?
Es wurde hier relativ kurzfristig angekündigt, dass das stattfindet.
Ja.
Gefühlt. Und ich fand's cool. Definitiv. Hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt nur 2 von 3 Shows gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war durchweg solide und auch sehr gut stellenweise und hat einfach Spaß gemacht. Und es ist halt schön für DDT, mal aus dieser Japan-Blase rauszukommen und dann halt sei es mit Joint-Shows oder am Mania-Wochenende und freut mich sehr. Und man hat halt alles nach seinen Stärken und natürlich ein bisschen Schwächen, aber nach seinen Stärken ausgespielt und fand ich sehr gelungen. Punkt.
Ja, definitiv. Hat auch Spaß gemacht. Das lief ja auch, ich glaube, bei uns zu einer vernünftigen Zeit. Also live.
Definitiv.
Und ich habe zwar nicht live geguckt, lol, aber ja, sowas halt. Das war ich sehr angenehm, fand ich auch ein schönes Wochenende. Ich mag das immer auch, wenn die T so ein bisschen diese Crossover-Mix halt macht. Die machen das ja auch dann mal gerne mit GCW oder sowas halt oder auch mit anderen Ligen. Und das passt immer ganz gut. Und war ein cooles Wochenende, hat wieder Spaß gemacht.
Also ich glaube halt, das Wichtige ist, mit welcher Erwartung du da reingehst.
Ja.
Weil wenn du da jetzt mit der Erwartung reingehst, ich krieg da irgendwie Show of the Year Contender, dann wirst du halt enttäuscht. Das ist aber halt bei diesen Joint-Shows bei mir auch nie so wirklich der Gedanke. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat, war Tokyo Joshi Pro, finde ich. Die DDT-Show, aber wie gesagt, es war jetzt auch keine schlechte Show. Aber halt verglichen mit den Tokyo Joshi Pro Shows, die es vorher schon gab. Bei den anderen beiden Shows, ich fand die beiden Shows relativ gleichwertig, also sowohl die TD Fire als auch den Triangler. Bei Cage Match ist der Triangler besser bewertet. Ich würde tatsächlich Inutero so ganz bisschen vorne sehen,
Ja, ich auch.
Ich auch.
weil ich die insgesamt ein bisschen konstant unterhaltsamer fand, weil man bei Triangler halt diesen Beginn hatte, der so ein bisschen, da musste man erstmal reinkommen und hat sich dann gegen Ende gesteigert. Aber das ist marginal, das kann man auch andersrum. Also im Endeffekt habe ich auch beiden Shows 7 Punkte gegeben. Also wir reden hier wirklich von Nuancen.
Ja, damit würde ich aber auch zustimmen, dass ich die erste ein bisschen besser fand. Ja, aber beides auf dem ähnlichen Niveau und ja, hat Spaß gemacht. Also gerne wieder. Wann endlich DDT und WXW?
Hoffentlich irgendwann, aber ich denke leider nie.
Ich befürchte leider auch nicht, aber WXW ist da jetzt ja auch ein bisschen freier, sage ich mal, für sowas. Und
Klar.
ja,
Also
man
ich
muss
sag
halt
mal,
irgendwie den, ja.
ich sag mal, wenn dann, also ich könnte mir schon vorstellen, dass WXW jetzt, wo sie freier sind, zum Beispiel auch mal Teil von einem Collective-Wochenende sind.
Wenn die nochmal Bock haben, rüberzukommen, dann auf jeden Fall. Also dadurch durch
Ja.
die Kontakte zu GCW kannst du das ja sicherlich machen.
In Amerika gibt es keinen Mindestlohn, da kann man das machen.
Stimmt. Und wir hatten ja auch schon den Crossover dieses Jahr beim Mania-Wochenende, als Norman Harras Yoshihiko verprügelt hat. Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen.
Moment of the Year.
Ja, auf jeden Fall. Und
Und alles nur, weil es Concussion-Wochenende für Lawrence Roman war,
ja,
durfte Norman
stimmt.
Harras ran gegen Yoshihiko.
Ist so, ne? Also always bring your gear, auf jeden Fall. Und ich will halt Nick Schreier als Iron Man Champion sehen. Ist mir egal. Aber ja, das war unser Review zum Triangler DTD-Wochenende. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Danke an meine beiden reizenden Kollegen, die mit mir hier durch die Shows geführt haben. Und ja, das war's von unserer Seite aus. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hier im Catch Club wieder. Macht's gut und bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.
Doppelte Unterhaltung, ein Preis mit RTL Plus und HBO Max im Bundle. Der Kampf um Drogen geht weiter.
Du sollst ihn töten.
Mit der neuen Staffel Mokro Mafia auf RTL Plus. Der Kampf um Drachen fängt gerade erst an. Mit dem HBO Original House of the Dragon auf HBO Max. Hol dir das Bundle jetzt auf RTL Plus.